NDR 1 Niedersachsen. Jetzt reicht's mit Hans-Jürgen Otte.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Jetzt reicht's, heute aus Barterode bei Göttingen. Wo jetzt noch Äcker und Wiesen sind, könnten einst Windräder stehen. 138 Meter hoch und mit Riesenrotoren, die noch einmal 66 Meter in die Höhe ragen. Der Landkreis peilt die sogenannte Energieautarkie an. Das heißt, ab 2040 sollen nur noch erneuerbare Energien Strom und Wärme liefern. Und dafür braucht man die Windkraft. In 20 Vorranggebieten könnten dann bis zu 120 Windräder stehen. Deutlich mehr als jetzt, zum Verdruss vieler Anwohner. Sie befürchten Gesundheitsschäden und die Verschandelung der Landschaft. Barterode, wo wir heute sind, ist insofern nur ein Beispiel für eine Entwicklung, die viele im Landkreis Göttingen stört. Unser Thema heute also der Streit um die Windräder in Barterode, wobei das direkt benachbarte Esebeck mit erwähnt werden muss, wo die Stadt Göttingen einen Windpark vorsehen will. Natürlich, das liegt auf der Hand, wird es auch generell um Sinn und Ziel der angepeilten Energiewende gehen. Wir haben Gäste hier, Sie haben schon gemerkt, den niedersächsischen Umweltminister, dazu die Bürgermeisterin von Adelebsen, wo wir ja heute sind, Barterode gehört zu Adelebsen, ein Vertreter der Bürgerinitiative pro Barterode und den Sprecher der Stadtwerke Göttingen, die eventuell den Windpark hier bei Barterode betreiben würden. So, jetzt gehe ich erstmal zu Ihnen im Publikum und frage Sie mal, was halten Sie denn von all diesen Plänen?
Also ich bin auch Bürger, der von diesen Windrädern erschlagen wird, und ich bin eindeutig dagegen, gegen Aufstellung dieser Räder. Ja? Und wenn, wir sind nicht gegen Windkraft. Ja? Wir wollen auch erneuerbare Energien, wir wollen keine Atomkraftwerke mehr, aber bitte sehr mit Sachverstand und nicht auch mit entsprechendem Abstand. Ja, die überhaupt nicht angepasst sind. Wenn man nach Bayern guckt, da sind 2 Kilometer im Gespräch. Hier kann jede Gemeinde hier selber entscheiden. Hier können 500 Meter schon reichen, und das ist einfach nicht in Ordnung.
Gut, vielen Dank erstmal. Gehen wir ein paar Schritte weiter. Da ist eine Dame. Was sagen Sie zu den Windkraftplänen?
Ja, also ich bin dagegen, dass die aufgestellt werden. Also ich bin auch nicht gegen Windkraft. Ich bin auch dafür, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Aber ich plädiere für eine Energiewende mit Sinn und Verstand.
Warum hat es nicht Sinn und nicht Verstand?
Wir haben jetzt zum Beispiel das Phänomen, dass die Kohlekraftwerke viel mehr CO2 in die Luft blasen. Also genau den gegenteiligen Effekt, den wir eigentlich erreichen wollen.
Da ist irgendwas nicht stimmig.
Irgendwas stimmt da nicht, ja.
Was sagen Sie zu den Plänen, die hier Stadtwerke und auch vielleicht die Firma Vattenfall verfolgen?
Ja, ich sehe eine absolute Zerstörung des Lebensraums der Menschen. Es wird hier ohne Rücksicht auf die Belange der Bevölkerung wird hier geplant und durchgesetzt. Das Problem ist, und dass Fakten geschaffen werden, also wenn man zum Beispiel sieht, dass die Landeigentümer vorher Pachtverträge geschlossen werden, bevor die Bevölkerung überhaupt informiert worden ist, zumindest ist es hier passiert, ist natürlich der Handlungsspielraum der Betroffenen sehr gering. Dazu muss man auch sehen, dass die Windräder nicht effizient sind. Das wird von Wirtschaftsweisen bestätigt. Wir haben hier Rotmilan, wir haben den Artenschutz.
Wollen Sie sich noch was aufsparen für nachher? Ja. So eine lange Liste? Ja? Okay, vielen Dank. Damit die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht im Landkreis Göttingen, auch ein bisschen genauer wissen, worum es hier geht, hier Pro und Contra einmal kurz zusammengefasst.
Jetzt reicht's.
Bis zu 9 Windmasten mit 138 Metern Höhe und Riesenrotoren von 120 Metern Spannweite planen die Stadtwerke Göttingen nordöstlich von Barterode. Für den Göttinger Energieversorger ein weiterer Schritt, um den Verbrauchern mehr Ökostrom anzubieten. Für viele Anwohner dagegen eine Gefahr für die Gesundheit. Die Gegner? Unhörbarer, aber fühlbarer Infraschall beeinträchtigt den Gleichgewichtssinn und greift die Nerven an. Hinzu kommt der ständige Schattenwurf durch die sich drehenden Rotoren. Die Landschaft wird verschandelt. Die Windräder bedrohen Vögel, insbesondere den roten Milan. Die gesetzliche Einspeisevergütung führt zu einer Fehlentwicklung, die letzten Endes nur den Betreibern der Anlage finanziell nützt. Die Befürworter? Die Energiewende ist ohne Windenergie nicht zu schaffen. Erneuerbare Energien sind nicht marktreif und brauchen deshalb Subventionen. Ausreichende Abstände der Masten zur Wohnbebauung sorgen für eine Minimierung der Belastung. Medizinische Schäden durch Infraschall sind nicht nachgewiesen. Die sogenannte Verschandelung der Landschaft ist rein subjektiv.
Jetzt reicht's.
Ja, jetzt reicht's heute aus Bad Herode, einem Ortsteil von Adelebsen. Ich merke schon am Echo hier auf unser Klärstück, dass man eine Menge Lust auf Diskussionen hat. So, ich sage erstmal, wen wir hier auf dem Podium haben. Das einmal zu meiner Linken. Sie haben ihn wahrscheinlich schon erkannt, Stefan Wenzel, den niedersächsischen Umweltminister. Vielen Dank, Herr Wenzel, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie mögen, applaudieren Sie kurz, dann wissen die Hörer, dass wir ein bisschen Luft, bisschen Leben in der Bude haben. Dann ist da Dina Stollwerk-Bauer, links außen sozusagen. Das ist, das wissen Sie sicher, die Bürgermeisterin hier in Adelebsen. Vielen Dank, Frau Stollwerk-Bauer, dass Sie gekommen sind. Okay, danke. Und es ist da, um jetzt ein bisschen außen zu bleiben, Dr. Thomas Karl Stiller. Er ist Arzt hier in der Ecke und er gehört zur Bürgerinitiative Pro Bad Herode. Vielen Dank, Herr Dr. Stiller, dass Sie gekommen sind. Und nicht zu vergessen natürlich, es ist da Klaus Plesier hier zu meiner Rechten. Er ist Sprecher der Stadtwerke in Göttingen, die ja vielleicht möglicherweise hier einiges bei Bad Herode vorhaben. Ja, Herr Plesier, ich würde gerne gleich bei Ihnen bleiben. Ihnen ist es ja sicherlich möglich, uns mal genauer vor Augen zu führen, uns hier im Saal und auch den Hörern und Hörerinnen, was denn hier vielleicht einmal bei Bad Herode nordöstlich entstehen könnte. Was planen Sie?
Wir wollen Motor der Energiewende hier in der Region werden und haben daraufhin, wir produzieren heute schon Strom aus Wasser, aus Sonne und aus Biomasse und haben daraufhin auch das Thema Windkraft sozusagen auf die Agenda gesetzt. Wir haben insgesamt 17 Standorte untersucht und der Standort hier in Bad Herode ist als einer erkoren worden, wo wir einfach gesagt haben, die Windhöfigkeit ist sehr gut.
Ja, bläst hier wirklich genug Wind? Hier sind doch kleine Höhenzüge und so weiter.
Also wir
sind nicht am Meer.
Wir messen gerade hier auch die Windgeschwindigkeit, um auch wirklich absolut sicher zu sein. Denn es gibt für ein Wirtschaftsunternehmen wie das unsere vor allem nur ein Ziel. Und das ist natürlich eine gewisse Rendite. Und die liegt bei 6%, das ist nicht viel, wenn Sie sich, also Eigenkapitalverzinsung 6%.
Klingt so wenig, aber Sie kriegen doch dick Subventionen über die Einspeisevergütung.
Die Einspeisevergütung ist der Markteinstieg für die regenerativen Energien. Er wird irgendwann verändert, aber zurzeit geht es noch nicht ohne.
Kommen wir nochmal hier auf Bad Herode. Da sagte ja jemand aus dem Saal schon, in Bayern kann der Abstand zur Wohnbebauung oder muss ja, ich weiß nicht, 3 Kilometer oder so wurde, glaube ich, gesagt. Hier sind es nur 500 eventuell. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Also es gibt die Abstandsregelung nach niedersächsischem Städtetagpapier. Das sind 500 Meter zu Außenbebauung. Also das sind irgendwelche Aussiedlerhöfe oder ähnliches. Und mindestens 1000 Meter zur Wohnbebauung. Bei unseren Planungen mit den 6 bis 9 Windrädern, die wir zurzeit haben, haben wir einen Mindestabstand von 1100 Metern.
Und haben Sie schon die Grundstücke?
Nee, die Grundstücke gehören uns nicht. Wir haben Pachtverträge mit den Eigentümern oder den Pächtern der Grundstücke.
Gut, vielen Dank erstmal. Klaus Plesier von den Stadtwerken Göttingen. Und jetzt sind wir bei Dr. Thomas Karl Stiller. Sie sind von der Bürgerinitiative Pro Bad Herode. Wir haben ja schon gehört eben von Herrn Plesier von den Stadtwerken, dass dieses Unternehmen in Göttingen sich zum Motor der Energiewende machen will. Das klingt ja erstmal gut, ne?
Ja, das klingt ganz gut, aber wir sehen das natürlich ganz anders. Uns hat das hier kalt erwischt. 2 Jahre lang war sozusagen eine Planung hinter verschlossenen Türen. Es wurden Vorverträge geschlossen und irgendwann, als die Zeit knapp wurde, wurde dann gesagt, okay Leute, das ist jetzt, das kommt auf euch zu. Und diese neuen Windräder, die die Stadtwerke planen, entspricht auch nicht den Tatsachen. Es sind auch bis zu 13 möglich. Zusätzlich gibt es einen weiteren Projektierer, nämlich die Firma Vattenfall, die auch noch plant. Und wenn wir dieses Gebiet Eseberg, Bad Rode zusammen sehen, kommen wir auf fast 20 Windräder.
Was haben Sie denn gegen die?
Gegen die Windräder grundsätzlich ist das eine Technologie, die im Moment nicht effizient ist, weil hinter jedem Windrad steht ein Kohlekraftwerk im Moment. Und zwar deshalb, weil die Windkraft nicht immer bläst.
Atomenergie ist, glaube ich, auch nicht so effizient.
Atomenergie ist nicht effizient, da wollen wir ja raus. Aber es ist der falsche Weg. Das, was wir jetzt vorhaben, führt nicht zum Ausstieg, sondern wir brauchen für die Grundlast, weil wenn der Wind nicht weht, wo kommt der Strom her? Der kommt aus Kohle und Gas. Und deshalb wird das CO2 weiterhin nach oben gepusht. Und für Bad Herode bedeutet das, wir sind ein Ort, wo es richtig geballt kommt, richtig dicke für uns. Und das darf nicht sein. Unsere Heimat wird hier zerstört, unsere Natur wird zerstört, viele bedrohte Arten sind gefährdet. Und wenn ich mir das angucke, wie momentan diskutiert wird, ist es so, dass wir im Grunde erstmal kämpfen mussten. Erst die Bürgerinitiative hat die Bürger überhaupt aufklären können über das, was passiert. Und es wurde salamitaktikmäßig immer präsentiert, es sind erst 3, es sind erst 4 und es werden immer mehr.
Herr Stiller, Sie sind ja Arzt. Das heißt, ich nehme an, es geht Ihnen auch um die Gesundheit der Bevölkerung hier. Was befürchten Sie denn durch die Windräder?
Wie Sie es vorhin im Vorspann schon gesagt haben, die Gesundheitsgefahren halte ich als Arzt für absolut real. Und als Vertragsarzt habe ich auch eine gewisse Pflicht, den Bürgern gegenüber auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Das mit dem Infraschall wird immer belächelt, aber es gibt biologische Wirkungen, die sind verbrieft. Es gibt klinische Hinweise, das ist Fakt. Weiterhin gibt es andere Probleme, über die in der Gesundheit hier noch keine Studien gelaufen sind. Und das muss kommen. Also zu sagen, Infraschall wirkt nicht, ist Quatsch. Und wir bilden uns das nicht ein, sondern Menschen, die empfindlich sind dafür, werden leiden müssen darunter und können der Sache nicht entfliehen.
Sind Sie für oder gegen die Energiewende?
Ich bin für die Energiewende auf dem richtigen Weg. Und wir machen uns auch Gedanken, wie es richtig gehen könnte. Ein geballter, massiver Windparkwald mit 20 Monsterwindrädern ist nicht die Lösung hier vor Ort, sondern eine Kombination. Und Bad Rode hat auch noch heiße Quellen. Das will ich auch mal sagen.
Gut, vielen Dank erstmal. Thomas Karl Stiller von der Bürgerinitiative Pro Bad Rode. Ich komme jetzt erstmal zu Ihnen, Dina Stolberg-Bauer. Sie sind die Bürgermeisterin hier in Adelhebsen. Wie weit sind Sie?
Also wir werden jetzt in das Verfahren eintreten. Wir werden jetzt einen Entwurf vorlegen für einen Flächennutzungsplan. Ich muss das ein bisschen relativieren. Nicht der Flächennutzungsplan berechtigt zum Bauen, sondern im Grunde genommen schränken die Vorranggebiete das Recht ein.
Das sollten wir nochmal erklären. Was ist gut an Vorranggebieten? Man könnte ja meinen, damit sagen Sie erst recht, liebe Investoren, Vattenfall, Stadtwerke, nun kommt mal her und investiert hier mal schön und baut mal schön. So ist es ja nicht.
Es ist so, nach 35 BauGB sind das privilegierte Bauvorhaben Außenbereich, können grundsätzlich überall hin, auch in Abstimmung mit dem Landkreis.
Das wollen Sie verhindern?
Das wollen wir verhindern. In Abstimmung auch mit dem Landkreis haben wir deswegen auch gesagt, wir wollen Vorranggebiete ausweisen und die hätten dann Sperrwirkung für andere Gebiete. Das ist die sogenannte Konzentrationswirkung. Insofern nehmen wir jetzt die Planung der Investoren erstmal nur zur Kenntnis. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Gemeinderat sich in den nächsten gut anderthalb Jahren, schätze ich mal, intensiv beschäftigen wird. Und wie groß das Gebiet dann wird, das kann man derzeit noch nicht sagen.
Frau Stolberg-Bauer, wieso müssen Sie dann überhaupt so spuren?
Naja, weil wir letztendlich sagen, wir wollen Windräder eben nicht überall. Wir stellen uns der Aufgabe, die der Gesetzgeber uns auch vorgibt.
Wo steht das?
35 BauGB beispielsweise durch die Privilegierung der Windenergieanlagen im Außenbereich. Das ist eine Aufgabe, die man dann hat. Und wir sagen, es kann nicht sein, dass die überall sein dürfen und dass man letztens keine Kontrolle darüber hat, sondern es soll am Schluss ganz klar sein durch das Vorranggebiet, dass jeder weiß, dort ist die Fläche da für Windenergie und in anderen Bereichen des Fleckens dann eben nicht. Wir nehmen die Aufgabe wahr, Windenergie auch zu gestalten. Wir wissen, dass wir diese Aufgabe auch nicht einfach wegwischen können. Aber wir gehen eben auch damit so vor, dass wir uns da auch Zeit lassen, jetzt hier ordentlich in den Veranstaltungen und auch in dem F-Plan-Verfahren, was jetzt auch losgeht, die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu prüfen. Das kann sich jeder beteiligen dort. Und ich bin mir sicher, dass der Gemeinderat und jeder einzelne Ratspolitiker da auch sehr verantwortungsvoll und maßvoll mit umgehen wird.
Vielen Dank, Dina Stolberg-Bauer, Bürgermeisterin von Adelhebsen. Stefan Wenzel, Umweltminister in Niedersachsen. Herr Wenzel, Sie hören ja, merken auch schon an der Stimmung, wie groß die Kritik und wie groß der Widerstand ist. Was hat Niedersachsen vor? Das wäre erstmal meine Frage. Wie sieht so Ihre Planung für die nächsten Jahre aus? Wie weit sollen die regenerativen Energien ausgebaut werden? Können Sie etwas darüber sagen, wie viele Windparks im ganzen Land geplant sind? Kann man da was Generelles übers Land gesehen sagen?
Wir leben ja jetzt seit etwa 100, 150 Jahren von Öl, noch etwas länger von Kohle. 50 Jahre haben wir Atomkraft genutzt und wir haben uns jetzt entschlossen als gesamte Gesellschaft, wir wollen raus aus Atomkraft. Wir sehen im Moment, dass eine Industrienation wie Japan mit der Beherrschung eines einzigen Unfalls völlig überfordert ist, dass selbst die Hauptstadt da von Evakuierung bedroht war. Und wir wissen, nicht zuletzt durch den letzten Klimabericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, dass wir Niedersachsen mit bis zu 1 Meter Meeresspiegelerhöhung rechnen müssen bis zum Ende des Jahrhunderts. Wenn wir so weitermachen wie bisher mit Kohle und Öl, mit fossilen Rohstoffen, wir haben über 1000 Kilometer Deiche, wir haben Planungsvorläufe von 30 Jahren beim Deichbau. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, wie die Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten aussieht.
Wie soll sie denn aussehen? Nehmen wir mal so ein Jahr 2040 oder 2050. Wie soll es denn aussehen?
Wir wollen die Umstellung weg von den fossilen, von den nuklearen Quellen vollständig umstellen auf erneuerbare Energien. Das wird am Ende nur gehen, wenn das die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger findet. Technisch würde man das in Europa in 20 Jahren schaffen. 30 Jahren würde man das weltweit schaffen. Ob das gelingt, hängt von der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ab.
Wie wollen Sie die erreichen, Herr Wenzel? Das ist ja hier das Hauptthema, glaube ich, ne?
Darüber diskutieren wir heute. Im Kern ist diese Umstellung der Energieversorgung eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Und deshalb ist auch die Frage heute, glaube ich, ganz zentral, brauchen wir diese Windräder oder brauchen wir sie nicht? Die zweite Frage, die man diskutieren kann und muss, wo dürfen oder wo sollen oder wo können sie stehen? Aber an vorderster Stelle ist natürlich immer die Frage, wie sieht die alternative Energieversorgung aus? Und da brauchen wir aus meiner Sicht sehr wohl Wind. Wir brauchen auch Offshore-Wind.
Moment. Brauchen wir es denn jetzt schon? Man könnte ja sagen, wir brauchen erstmal ein Moratorium. Ich glaube, da spreche ich auch ein bisschen im Sinne der Bürgerinitiative, um Speichertechnologien zu entwickeln, um das Problem der Höchstspannungsleitung in den Griff zu bekommen. Wir sind hier ganz in der Nähe einer geplanten Trasse für, ich glaube, 380 Kilovolt. Muss man das nicht erstmal in den Griff kriegen, bevor man jetzt ein Windrad nach dem anderen plant?
Wir haben diese Speichertechnologien, wir wissen, wie das technologisch geht, aber wir müssen das angehen. Ja, wir haben...
Sesen ist doch irgendwas, ne?
Wir haben sehr unterschiedliche Technologien. Ich zähle Ihnen mal einige auf. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke, wir haben zum Beispiel... hören Sie zu. Wir haben eine Laststeuerung, die heute zum Beispiel getestet wird mit Unternehmen, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben. Die sagen zum Beispiel, wenn Spitzenlast abgefragt wird, dann reduzieren wir ihren Stromverbrauch. Dadurch kriegen die eine günstigere Vertragsstruktur. Das wird im Moment in Norddeutschland geplant. Wir sind in Forschungsprojekten to power to gas, das heißt Windkraft umwandeln in Wasserstoff und speichern darüber sozusagen die Energie oder speisen die ins Erdgasnetz ein und nutzen das Erdgasnetz praktisch als Speicher. Wir planen eine Seekabelverbindung nach Norwegen, um immer dann, ja, gucken Sie, gibt es interessante Planungen vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, wo wir immer dann, wenn bei uns der Wind weht, Strom nach Norwegen verkaufen und wenn bei uns Flaute ist, Wasserstrom aus Norwegen zurückkaufen. Damit bringen wir die erneuerbaren Energien in die Grundlast. Das wäre schon vor 10 Jahren möglich gewesen. Das haben damals die Konzerne wie E.ON verhindert, weil sie wussten, dass ihnen plötzlich mit den erneuerbaren Energien ein gewaltiger Wettbewerber im Nacken gesessen hätte. Und die haben damals immer noch erzählt, nur Kohle und Atomkraft könnte Grundlast. Das ist aber definitiv falsch.
Gut, haben wir verstanden. Noch nicht eingegangen sind Sie auf meinen Einwand, Höchstspannungsleitungen fehlen. Ich glaube, da können Sie nicht dran vorbei. Ne? Also es gibt wenig Möglichkeiten, den durch Windkraft erzeugten Strom in die ja für die Industrie wichtigen Bereiche in Süddeutschland zu schaffen.
Vor 5 Jahren haben uns die großen Netzbetreiber gesagt, das Einzige, was geht, ist große oberirdische 380 kV-Leitungen. Heute diskutieren wir 5 verschiedene Technologien. Und wir sind zum Beispiel dabei, genaue Lastflussanalysen zu fordern, um genau zu sagen, was ist wirklich notwendig. Wo brauchen wir wirklich einen Ausbau und wo können wir darauf verzichten? Einiges ist da in der Vergangenheit zu groß geplant worden. Da sind zum Beispiel noch Kohlekraftwerke aus Polen eingeplant worden. Die wollen wir aber lieber nicht und glauben, dass wir das effizienter hinkriegen.
Gut, soweit erstmal. Ich glaube, Herr Wenzel, die Frage, wie Sie die Menschen hier etwas wohlgesonnener machen können, ist noch nicht ganz beantwortet, aber da haben wir ja noch eine halbe Stunde Zeit. So, jetzt würde ich erstmal bitten, beteiligen Sie sich.
Mein Name ist Heidi Redberg. Ich komme aus dem angrenzenden Hessen, Witzenhausen. Und wir haben da die Problematik, dass auf dubiose Weise unsere ganzen kartierten Horste verschwunden sind. Also die werden regelrecht geplündert, sobald die bekannt gegeben werden, um die zu schützen und markiert werden, verschwinden die im nächsten Jahr. Wir haben in 2 Jahren 17 Horste eingebüßt. Ja, wir haben aber jedes Jahr auch noch 3 Bebrütete, die wir nachweisen können. Und trotzdem läuft ein BIMSCH-Verfahren in einem windunhöfigen Gebiet. Ohne Transparenz der Bevölkerung und ohne, dass man überhaupt mit eingebunden wird, es sei denn, man wohnt in einem 1000-Kilometer-Radius. Ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit, dass die Bevölkerung noch nicht mal mehr mit eingebunden wird.
Vielen Dank. Wollen wir das gleich mal an den Umweltminister weitergeben? Herr Wenzel, ist es nicht so, dass die ganze Entwicklung eine ungute Eigendynamik bekommen, wo vielleicht doch die Windhöfigkeit nicht mehr die ganz große Rolle spielt, sondern eher das Profitdenken der Branche? hervorgerufen auch durch die Einspeisegebühr, die Einspeisevergütung, die ja eine Art Subvention ist.
Wir haben ja in den letzten 30 Jahren einen gesellschaftlichen Großkonflikt um die Atomkraft gehabt, die, wenn man sich ins Wendland zum Beispiel begibt, die ganze Familien gespalten haben. Wir haben uns jetzt davon verabschiedet. Aber das heißt nicht, dass die Energiewende konfliktfrei ist. Und da ist es zum einen notwendig, eine frühe Beteiligung, eine hohe Transparenz bei der Planung. Dann geht es zum Beispiel darum, wie geht man auch mit den Flächen um? Ich finde zum Beispiel sehr interessant das Modell vom Landvolk Göttingen hier, was gesagt hat, wenn da so ein Flächennutzungsplan ist, da soll nicht nur ein großer Konzern von profitieren, wie beispielsweise Vattenfall, sondern da soll man mal drüber nachdenken, ob man nicht einen Flächennutzungsplan so macht, dass man alle Eigentümer in dem Gebiet einbindet, dass man sozusagen hier dafür sorgt, dass die gesamte Gemarkung auch davon profitieren würde, dass nicht der Riss ins Dorf hineingetragen wird, dass man sich sehr genau überlegt, wie ist eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger möglich.
Wir haben aber schreckt das nicht Investoren ab, die dann sagen, oh, das ist ja alles viel zu nebulös da?
Wissen Sie, ich will gar nicht so gerne diesen Investor, der von irgendwo herkommt. Das ist mir eigentlich immer eher ein bisschen suspekt gewesen. Ich wünsche mir eigentlich lieber, dass in einem Dorf oder in einer Stadt die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir engagieren uns auch.
Habe ich verstanden, Herr Wenzel, weil wir kurz mit der Zeit sind. Kurze Frage an den einen möglichen Investor, nämlich die Stadtwerke in Göttingen, Herr Plaisier. Können Sie sich denn mit so einem Modell, das Herr Wenzel eben strukturiert hat, abfinden?
Ja, nicht nur abfinden. Also wir propagieren ja ein Bürgerbeteiligungsmodell mit 50,1% Beteiligung für die Bürger. Es wurde vorhin gesagt, wir hätten das im stillen Kämmerlein gemacht. Wir waren letztes Jahr Anfang Juli hier im Gasthaus Blumenwurm und haben die komplette Bevölkerung per Rauswurfsendung eingeladen, haben hier schon unsere Planung vorgestellt. Ne? Da waren wir hier und danach sind wir erst in die Gespräche mit den Landeigentümern eingestiegen. Na, also das war nichts im stillen Kämmerlein.
Alles klar, haben wir verstanden. Klaus Plaisier von den Stadtwerken Göttingen war das. Damit wir ein bisschen verschnaufen können, jetzt bitte eine kurze Musik.
NDR 1 Niedersachsen. Jetzt reicht's mit Hans-Jürgen Otte.
Ja, wir sind heute in Barterode im Gasthaus Plumbohn. Und wir sprechen über den Streit um die geplanten Windkrafträder hier bei Barterode, einem Ortsteil von Adelebsen. Wir haben schon viel Kritik aus dem Publikum und auch vom Podium gehört. Es ist ja da ein Vertreter der Bürgerinitiative Pro Barterode. Es ist da ein Sprecher der Stadtwerke in Göttingen. Es ist da der Umweltminister Stefan Wenzel. Und es ist da die Bürgermeisterin von Adelebsen, Dina Stolweg-Bauer. Und im Publikum sitzt Anita Schmidt-Jochheim, Sie sind Ärztin in Göttingen, wohnen aber in Hertjeshausen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Auch Sie sind betroffen von den Plänen, die hier Vattenfall und die Stadtwerke Göttingen verfolgen. Und auch Sie sind eine Gegnerin. Warum?
Ja, ich vertrete hier die Bürgerinitiative Groß-Ellershausen, Hertjeshausen, Knut Bühren, Gegenwind. Und wir sind betroffen in zweierlei Sicht, nämlich uns drohen auch diese Windkraftanlagen, das sind Industrieanlagen, 200 Meter hoch, die aus einem Landschaftsschutzgebiet, in dem wir jetzt wohnen, ein Industriegebiet machen würden. Und auf der anderen Seite sind wir betroffen von der Höchstspannungsstromtrasse, 380 Kilovolt.
Die aber unter die Erde soll. Das mögen Sie auch nicht.
Ja, das kann man so nicht sagen. Also es wird immer so dargestellt, als sei es, wenn es unter der Erde ist, wunderbar und alles weg. Man sieht es ja nicht, aber dem ist ja nicht so. Es ist völlig egal, ob die Stromleitung in der Luft ist oder ob sie in der Erde ist. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber das ist ein Pilotprojekt, diese 380 Kilovolt Stromtrasse. Das heißt, es gibt überhaupt keine Erfahrung damit. Die erste Höchstspannungsstromtrasse ist in den Niederlanden ans Netz gegangen. Da sind die jetzt dabei, das überhaupt auszuwerten.
Frau Schmidt-Jochheim, fühlen Sie sich ohnmächtig oder haben Sie das Gefühl, Sie sitzen an Hebeln, sodass Sie was ausrichten können?
Ich fühle mich überhaupt nicht ohnmächtig. Ich bin wütend. Und meine Wut bewegt mich dann zu kreativen Handlungen. Und das ist nicht nur meine Wut, sondern das ist die Wut von ganz, ganz vielen Einwohnern und Bürgern dort. Und wir wollen alle unsere demokratischen Rechte wahrnehmen, um das zu verhindern, dass das kommt. Denn wir sind nicht in Hettiershausen groß geworden oder dahin gezogen, um dann letztendlich in einer Industrielandschaft zu leben. Wir sind dahin gezogen, weil wir eine ruhige Landschaft gesucht haben, in der Tiere leben, in der Landwirtschaft betrieben wird, in der wir nahe an der Stadt sind. Und wir lassen nicht zu, dass daraus jetzt ein Industriepark wird.
Sie wollen Ihren Strom lieber aus Kohlekraftwerken beziehen, oder?
Das ist jetzt eine sehr suggestive Frage von Ihnen, Herr Otte. Nein, das möchte ich nicht. Aber wie schon vorher gesagt worden ist, das, was hier abläuft, hat mit einer vernünftigen Energiewende nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es ist eine vorschnelle Handlung, die getrieben ist durch die Subventionen. Ohne die wäre es nämlich nicht so idiotisch geplant. Es ist ohne Sinn und Verstand. Jede Gemeinde macht, was ihr in den Kopf kommt. Es gibt keinen Masterplan. Weder einen für eine Gemeinde, noch einen für ein Land. Schon gar nicht für das Ganze, für die ganze Bundesrepublik und erst recht nicht für Europa. Wir tun immer so, als wären wir hier die Insel der Glückseligen. Aber wir haben ja Nachbarn zur Rechten und zur Linken, oben und unten. Und die sind ja alle auch keine Doofköpfe, sondern die machen sich ja auch Gedanken. Und wir Deutschen meinen immer, wir müssen die Welt belehren. Das ist falsch.
Ein Moratorium wäre wichtig.
Ja, absolut.
Vielen Dank. Dr. Schmidt-Jochheim war das. Aus Göttingen, muss man sagen, aus einem Ortsteil von Göttingen. Wir haben hier jemanden sitzen von einer Vereinigung, die die ganz klar sagt, wir sind gegen das, was jetzt läuft auf dem Sektor der regenerativen Energien. Vielleicht sagen Sie noch mal selbst Ihren Namen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr drauf.
Mein Name ist Detlef Ahlborn.
Ja, Frage an Sie. Was haben Sie denn gegen die ganzen Projekte, die wir so in Niedersachsen, im Landkreis Göttingen und auch in Deutschland haben?
An der Stelle möchte ich das noch mal deutlich machen, Herr Wenzel. Einer meiner Mitstreiter hat gesagt, die Politik ist mit diesem Thema fachlich völlig überfordert und Sie gehören auch dazu. Aus einem einfachen Grund. Aus einem einfachen Grund. Wenn Sie den Bürgern glaubhaft machen wollen, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien sei möglich, dann wollen Sie die Bürger betrügen.
Es beeindruckt Sie nicht, dass wir jetzt schon bei 25%
der Stromversorgung sind? Wir haben 25% erneuerbare Energien. Dass das überhaupt möglich ist, technisch möglich, ist alles reine Technik, von dem ich hier rede, ist, dass Sie in parallel die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke parallel hoch und runter fahren, weil es diese Speicher nicht gibt. Und Sie haben das Stichwort Power to Gas genannt,
Herr Wen sprechen Sie? Also?
Das Stichwort Power to Gas genannt. Der Wirkungsgrad des Verfahrens liegt bei erbärmlichen 30%. Da überhaupt noch von Speicherung zu sprechen, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich dreist. Ja. Das ist keine Speicherung, das ist Energievernichtung.
Herr Ahlborn, wollen wir Ihnen das mal erklären lassen? Was ist Power to Gas, damit unsere Hörer das auch verstehen? Was ist das überhaupt, Herr Wenzel?
Das ist in der Tat noch eine Pilottechnologie, eine Forschungstechnologie. Ja, das habe ich eben auch gesagt. Es geht um Pilotanlagen. Und was die Wirkungsgrade angeht, da sind wir nicht weit entfernt von den Wirkungsgraden der Kraftfahrzeuge, die auf unseren Straßen rumfahren. Und da geht es darum, Windenergie, überschüssige Windenergie praktisch umzuwandeln in ein Gas, zum Beispiel in Wasserstoff, und dieses Gas zu speichern oder direkt ins Gasnetz einzuspeichern. Das geht bis zu einem bestimmten Anteil, der da rechtlich zugelassen ist. Und damit macht man sozusagen aus einer Energie, die nur verfügbar ist, wenn der Wind weht, eine Energie, die auch verfügbar ist, wenn der Wind nicht weht. Über die Landesinitiative Speichertechnologie forschen und untersuchen wir aber alle Optionen, die wir hier haben. Dazu gehört eben Lastmanagement auch ganz zentral, aber zum Beispiel auch Blockheizkraftwerke für die Übergangszeit mit einem wesentlich höheren Wirkungsgrad als zum Beispiel Gas- oder Kohlekraftwerke spielen da eine Rolle. Auch Biogas spielt eine Rolle, die nicht windabhängig oder sonnenabhängig ist. Von daher, diese Kombinationen aus den unterschiedlichen Technologien sollen dazu beitragen, die Lastschwankungen abzufedern. Wir haben es hier, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir haben es hier in einer Auseinandersetzung von David gegen Goliath zu tun. Seit 100 Jahren sind wir abhängig von fossilen und atomaren Rohstoffen. Wir wissen heute, die sind endlich oder sie sind in der Lage, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Wir müssen davon weg, aber das ist nicht konfliktfrei.
Herr Ahlborn von Vernunftkraft, sagen Sie doch eben noch mal was zu Vernunftkraft. Was ist das überhaupt?
Ja, Vernunftkraft.de ist die Bundesvereinigung gegen die Windkraftanlagen.
Und auch gegen die Energiewende?
Oder? Und wir sind nicht notwendig gegen die Energiewende, keineswegs. Ja. Und als der Technologiesprecher bin ich hier heute auch eingeladen worden. und auf diesem Wege auch ein Dankeschön. Aber zu den Zahlen. Wir waren gerade dabei, uns wurde gerade erklärt vom Herrn Wenzel, dass man das ganze Land mit solchen, mit einer Kombination aus Speichertechniken und Windkraftanlagen versorgen können. Niemand sagt uns, was das bedeutet. Wenn Sie die wenn Sie die Leistung in unserem Land, in ganz Deutschland, zu einem Viertel mit erneuerbaren Energien in Kombination mit dieser Power-to-Gas-Technologie bereitstellen wollten, dann brauchen Sie ungefähr 70.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Diese Zahl habe ich nicht aus der Luft gegriffen, die stammt aus einer Studie von einem ganz unverdächtigen Fraunhofer-Institut.
Ich glaube, der Umweltminister glaubt das nicht.
Und das ist so.
Darf ich mal eben dazu?
Vielleicht noch eine Information, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass wir die Energiewende nur dann hinbekommen, wenn wir 40-50% der Energie, die wir heute verbrauchen, schlicht und einfach einsparen. Das ist ein... Das ist ein ganz zentraler Punkt und da ist noch viel, viel mehr möglich, als da bisher gemacht wurde. Und was die Braunkohle zum Beispiel anging, das klang ja hier eingangs in einem Beitrag an, da läuft im Moment natürlich eine fatale Fehlentwicklung, die auch nicht korrigiert worden ist. Wenn man sich anguckt, dass der Emissionshandel, der ja mal als globales Steuerungsinstrument gedacht war, hier völlig versagt, und wir im Moment eine Renaissance der Braunkohle erleben, gleichzeitig die effizienten Gaskraftwerke vom Netz gehen, dann ist das eine Entwicklung, die natürlich darauf zurückzuführen ist, dass die letzte Bundesregierung in dieser Frage jede Koordinierung verweigert hat.
Aber Herr Wenzel, kann man dann unter den Bedingungen einfach so weitermachen und jetzt schon wieder hier 9, vielleicht sogar 13 Windräder in einer nicht an der Küste gelegenen Region planen?
Nein, man kann nicht einfach so weitermachen. Wir brauchen eine bessere Koordinierung. Wir brauchen vor allen Dingen auf Bundesebene bessere Koordinierung. Wir brauchen auf der europäischen Ebene ein koordiniertes Vorgehen. All das ist notwendig.
Muss das EEG-Gesetz reformiert werden? In welche Richtung?
Das EEG-Gesetz muss reformiert und weiterentwickelt werden. Wir haben jetzt die letzten Monate mit ganz verschiedenen Akteuren aus ganz verschiedenen Ecken, Wissenschaft, Netzbetreiber, Industrie, Umweltverbände zusammengesessen, um genau diese Fragen zu diskutieren.
Vielen Dank, Stefan Wenzel, Umweltminister in Niedersachsen. Da haben sich noch eine ganze Reihe von Gästen gemeldet. Bitte schön.
Also mein Name ist Ilona Springer. Ich leide leider nicht an Alzheimer. Sie haben neulich in Adlepsen gesagt, als wir eine ähnliche Diskussion geführt haben, in Richtung Strom sparen. Da haben Sie gesagt, ja, wir müssen Strom sparen, aber unterm Strich werden wir mehr Strom erzeugen müssen, weil sie nämlich noch die Wärmepumpen und die E-Mobilität einkalkuliert haben. Das heißt, wir werden nicht weniger Strom erzeugen müssen, sondern mehr. Und wenn man nur den Strom, den man jetzt hat, 50% ohne Grundlastfähigkeit mit Wind erzeugen will, das ist auch das, was man vorhat, dann sagen Sie den Leuten auch, dass das mindestens 200 Windkraftanlagen im Landkreis sind, um auch die Stadt mitzuversorgen. Das mal so als Zahl. Und das heißt, alle 6 Kilometer wird man auf einen Windpark von 9 Anlagen stoßen. Das muss man den Leuten dann auch mal ehrlich sagen. Und zu Herrn...
Wollen wir mal eben kurz dazwischen, weil Sie den Landkreis ansprachen. Da sitzt ja die zukünftige erste Kreisrätin aus dem Landkreis, Frau Christel Wemheuer. Ist das so, Frau Wemheuer? Haben wir hier demnächst 200 Windräder und alle 6 Kilometer ein Windrad?
Sie haben vorhin erwähnt, dass der Landkreis sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2040 energieautark zu sein. Das ist ja nur nichts, was nur hier beschlossen wird, sondern die Bundesregierung hat beschlossen, 2050 energieautark zu sein und alles auf regenerative Ebene zu schieben. Wir sind gerade dabei, unser Klimaschutzkonzept zu arbeiten, kurz vor der Fertigstellung. Und da gehen wir natürlich erstmal von dem Stromverbrauch, haben wir den haben. Und ich sage Ihnen einfach mal grundsätzlich, natürlich erstmal einsparen. Wenn Sie dann, und das ist nicht unwichtig, den Energiemix weiter vorantreiben, auch im Bereich Biogasanlagen maßvoll sozusagen weitergehen, wenn Sie alle Dächer im Landkreis Göttingen mit PV-Anlagen bestücken, nach der jetzigen Technik, dann brauchen Sie bis 2040 126 Windräder, wir haben es ausgerechnet, nach der jetzigen Technik. Und das möchte ich einfach auch noch mal sagen.
Das sind aber 100 mehr, als wir jetzt hier haben im Landkreis, richtig?
Allerdings sind die, die wir jetzt haben, ja kleine, die gar nicht so effektiv sind, die sind in 10 Jahren sowieso weg. Ich möchte noch mal was deutlich sagen. Eine Technik entwickelt sich weiter. Und das jetzt mal zur Windkraft, so ganz grundsätzlich. Ich glaube, ich bin auch für den Bereich Naturschutz zuständig. Wenn wir eine andere Technik hätten, die landschaftsverträglicher wäre, effektiver wäre, denke ich mir, würde das sofort jeder machen. Und ganz grundsätzlich, 2040 bin ich mir sicher, haben wir andere Techniken. Der große Vorteil, sage ich jetzt mal, von den Techniken, die ich benannt habe, die haben einen riesigen Vorteil im Verhältnis zur Atomkraft und auch zu Kohlekraftwerken. Sie sind ab einem bestimmten Punkt auch weg und das ist ganz deutlich, das sind Techniken. Wenn Sie jetzt ein Windkraft bauen, Sie brauchen sich nicht den Kopf zu schütteln, dann 20 Jahre und dann wird es rückgebaut und dann ist es weg und auch nochmal ganz deutlich, nein. Sie lachen alle.
Dann sagen Sie doch mal, wie wollen Sie 120 Windkrafträder durchsetzen gegen den Widerstand?
Nein, ich will Ihnen einfach mal was ganz deutlich sagen. Da gibt es BIMSCH-Genehmigungen. Sie können das alles in Frage stellen. Da geht bestimmt mehr Öffentlichkeitsbeteiligung. In jedem Genehmigung steht eine Rückbauverfügung. Und ich hätte mir gewünscht, wenn für Atomkraftwerke diese Rückbaugenehmigungen so gewesen wären, wie sie bei den Windrädern sind.
So, vielen Dank. Das war Christel Wemheuer, die zukünftige erste Kreisrätin, jetzt Umweltdezernentin. Wir haben hier noch jemand, das gestatten Sie mir eben, die ich auch interessant finde. Ach, Herr Sohnrei ist da. Wunderbar. Ich spreche Sie an, Herr Sohnrei, weil Sie ja einer der sind, von denen man sagen kann, Sie spalten hier die Gemüter, weil Sie ja Land verpachtet oder verkauft haben an, ich weiß nicht, Stadtwerke oder Vattenfall, müssen Sie mich aufklären. Machen Sie das, um ja, die Rendite Ihres Hofes einfach zu erhöhen auf massive Weise?
Nein, so ist das nicht ganz dargestellt. Und zwar ist da Folgendes, in Esebeck ist ja praktisch im Vorfeld ein Gebiet ausgewiesen worden, was die Stadt vielleicht als Vorranggebiet ausweisen wird.
Nachbargemeinde von
Batterung. Jawohl, der Plan ist jetzt ausgewiesen. Und da sind ja mehrere Gruppierungen gewesen, die Angebote abgegeben haben für diese Flächen, um das, diese Windpark nachher später mal zu betreiben. Und da sind ja alle Betreiber, wie die Stadtwerke, Vattenfall und WPD und sowas, die haben ja alle ihre Angebote abgegeben. Das ist einfach Angebot und Nachfrage. Das ist da nun mal so. Und wer, Moment, ich will noch mal zu Ende reden. Und da ist das ja nun mal praktisch, wir Landeigentümer, das ist nicht einer, wir sind 11 sind wir.
Was, ja, was
also mir wird das alleine zugeschoben, das gebe ich ja mal so zu. Ne?
Was bekommen Sie denn pro Hektar?
Das steht noch nicht fest.
Nee, ich will Sie auch nicht bloßstellen oder so, das ist klar.
Also man muss doch mal so sagen, dieses Gebiet wird ausgewiesen. Man weiß nicht vorher, wie viele Windräder hingekommen ist. Selbst Vattenfall, die können nicht bestimmen, wie viele Windräder in diese Fläche reinkommen. Das bestimmen diese Windanlagenbauer. Denn die produzieren denn auf dieser Fläche, die denn vorhanden ist und genehmigt ist, die Windräder. Und wenn die sagen, da bauen wir höchstens 3, dann werden auch nur 3 gebaut. Auch wenn Vattenfall 4 bauen will oder gerne möchte, das ist nicht machbar. Die müssen sich dem auch fügen, wie das andere ist. Das betrifft die Stadtwerke auch genau das Gleiche.
Herr Sohnrei, ist das so eine Art Rettungsanker für Ihren Hof?
Nein.
Gut, Sie hätten es gar nicht nötig.
Für uns ist das eine gewisse Zusatzeinnahme, das gebe ich also mal zu.
Vielen Dank, Herr Sohnrei, vielen Dank.
Gut, aber da möchte ich mal eins zu sagen.
Ja, gerne.
Das ist das Recht des Eigentums. Die anderen Leute hier, viele haben ja Mietwohnungen. Da bestimme ich auch nicht, welche Mieter und welche Mietpreise da gemacht werden. Das ist das Eigentumsrecht und das ist demokratisches Recht. Und da sollte man auch mal achten und mir nicht immer Vorwürfe machen in der Hinsicht.
Okay, wollte ich auch nicht. Ich denke nur, Sie sind ein wichtiger Akteur auf diesem Themengebiet. Herr Plaisier von den Stadtwerken Göttingen, vielleicht können Sie das nochmal aufklären. Was erhält denn so in etwa ein Landwirt für seine Fläche, die er an Sie verpachtet? Mögen Sie da was drüber sagen?
Nee, da möchte ich ganz ungern was drüber sagen, weil das wird in prozentualen, also Prozentsätzen des Umsatzes wird das festgelegt. Wir wissen heute noch nicht, weil die Anlagen werden frühestens 2015, wenn überhaupt, gebaut. Wir wissen heute noch nicht, wo die EEG-Umlage, wo die EEG-Vergütung dann liegt. Ich möchte nur eins jetzt noch erwähnen. Es hieß vorhin nach dem Motto, wir haben ja gar nicht die Ausgleichstechnologien, wenn kein Wind weht. Vielleicht nur kurz das Beispiel Göttingen. Wir haben in Göttingen mittlerweile 25 richtig große Gas- und Biogasbetriebene KWK-Anlagen, die zur Stromerzeugung durchaus bei Windausfall dann sozusagen die Ersatzleistung liefern können. Wir können mittlerweile ein Portfolio abdecken, das würde etwa 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Gut. Und zwar aus regenerativer Energie, grundlastfähig.
Klingt gut. Klaus Plaisier, Stadtwerke Göttingen. Da ist noch eine Meldung. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Björn Böse ist mein Name. Ich bin auch von der Bürgerinitiative Pro Esebeck. Und ich wollte mal kurz was sagen, was uns auch im Rahmen dieser Bürgerinitiative und der Arbeit dort immer wieder vorgeworfen wird. Das sogenannte St. Florians-Prinzip nach dem Motto, wir sind nur dagegen, weil es hier ist, baut die Windräder doch in einer anderen Gemeinde. Also so ist es auch nicht. Wir sind, wie schon einmal gesagt worden ist, nicht generell gegen Windräder an sich, sondern wir befürworten durchaus erneuerbare Energien im Rahmen von sinnvoller Nutzung und im Rahmen von menschenverträglicher Nutzung, das heißt mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand. Also mit einem ausreichenden Abstand hat nichts mit Sicherheit zu tun. So wie es im Moment ist, wird mit diesen Windrädern hauptsächlich kein Wind geerntet, sondern eigentlich nur Subvention.
Gut, haben wir verstanden. Vielen Dank. Gibt es noch eine Äußerung aus dem Publikum? Würde ich gerne noch mit aufnehmen.
Mein Name ist Edgar Hochwart. Ich möchte für den Herrn Sohnrei ein bisschen sprechen. Ich finde, es ist nicht ganz fair, dass ein Landeigner, der hier im Ort wohnt, und zwar in Esebeck, an den Pranger gestellt wird. Diese Herrschaften, ob das nur eine ist oder 11, ist mir eigentlich egal. Ich möchte mich herouten. Ich bin gegen diese Windräder, und zwar einmal wegen der Verschandelung der Natur. Wir sind von 13 Jahren hierher gezogen. Ich bin 13 Mal in meinem Leben umgezogen und bilde mir ein, dass es hier eine wunderschöne Landschaft ist. Auf der anderen Seite kann ich aber Herrn Sohnrei verstehen, und das ist jetzt genau der Punkt, den ich eigentlich ansprechen möchte. Hier wird mit so hohen Subventionen und Investitionen operiert. Denn ich habe zum Beispiel einem Herrn von Vattenfall die Frage gestellt, würden Sie, wir hatten also so eine Informationsveranstaltung, würden Sie als Industrieunternehmen mit Renditen operieren können, wenn Sie nicht subventioniert würden? Dann hat er sich umgedreht und ist weggelaufen. Dort gab es keine Antwort. Und wir haben uns ganz klar sofort von Anfang an als Bürgerinitiative geoutet. Wir haben den Leuten gesagt, wo wir stehen. Und was ich nicht möchte ist, und das möchte ich noch mal rüber zum Volker sagen, wir möchten eigentlich weiterhin befreundet sein. Und das fällt uns im Moment sehr schwer, Freundschaften aufrechtzuerhalten in einem Ort, der massiv gespalten wird, aber eigentlich gar nicht durch uns selber, sondern durch das Umfeld, was auf uns eindringt, um dem Herrn Sohnrei Geld anzubieten in Höhenordnungen, die er nirgendwo auf diesem Welt renditemäßig erwirtschaften könnte, wenn er nicht sein Land hergibt.
Vielen Dank. Vielleicht kurze Frage an den Umweltminister. Wann ist die Technologie Windenergie marktreif und wann braucht man, ja, ich sag's mal, wenn ich habe es richtig verstanden, glaube ich, braucht man diese Bestechung von Grundstückseigentümern nicht mehr?
Das würde ich
wollte damit Herrn Sohnrei nicht an Pranger stellen, aber das lag mir jetzt auf der Zunge durch das, was der andere Gast gesagt hat.
Das würde ich auf das Schärfste zurückweisen. Man muss sich hier bewusst machen, was das Wort Subvention heißt. Wir haben in den letzten Jahren von Atomkraft hier teilweise unsere Stromversorgung sichergestellt. Jeder hier im Raum, der ein Auto fährt, der muss das Haftpflicht versichern, gegen den Schaden, den er da potenziell mit verursachen kann. Atomkraftwerksbetreiber musste einen lächerlichen Betrag bisher dafür bezahlen. Den Rest haben alle als Risiko getragen. Das Risiko wurde sozialisiert. Die Gewinne, die hier gemacht wurden, die wurden von großen Konzernen eingesackt. Genauso ist das bei der Kohle. Die Kohle ist subventioniert und wir zahlen alle mit unserer Gesundheit dafür und auch noch mit den Lebensbedingungen unserer Kinder, weil wenn wir unsere Energiepolitik nicht verändern, dann ist der Punkt, wo man unsere Lebensräume hier nicht mehr wiedererkennen wird, in dem Zeitraum, den ein Kind erleben wird, was heute geboren ist. Und darum geht es. Darum geht es.
An die anderen Subventionen haben wir uns nur gewöhnt, wollen Sie sagen.
Und bei den Subventionen, die EEG-Umlage, treten wir dafür ein, dass es hier nicht zu ungerechtfertigten Höhen kommt. Wir führen eine sehr genau und sehr intensive Debatte darüber, wie man hier sicherstellen kann, dass keine ungerechtfertigten Renditen erzielt werden. Wir treten dafür ein, dass das Jahr für Jahr überprüft wird und sichergestellt wird, dass das genaue nicht passiert, dass im Binnenland was anderes gilt als zum Beispiel an der Küste, wo der Wind stärker weht. Das ist eine ganz zentrale Frage. Aber ich wehre mich dagegen, dass hier die Erneuerbaren und die Landwirte an den Pranger gestellt werden, die ihr Land dafür zur Verfügung stellen und die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke so tun, als wenn sie das alles wirtschaftlich darstellen können. Das können sie nämlich nicht. Da lügt sich diese Gesellschaft was in die Tasche.
Vielen Dank, Umweltminister in Niedersachsen, Stefan Wenzel. Da ist noch eine Äußerung, bitte.
Mein Name ist Bernd Lotz, komme aus Bad Rode. Wenn wir sagen würden, wir würden eine perfekte Energiewende in Deutschland hinkriegen, nützt uns das gar nichts. Denn wenn das Atomkraftwerk am Rhein, an der französischen Grenze, so mal einen gravierenden Störfall hat, dann können wir sagen, gute Nacht, Deutschland. Ja, das heißt, wenn wir die Energiewende nützt nur etwas, wenn wir auch unsere europäischen Nachbarn mitbekommen. Das heißt, die Politik schafft es ja nicht mal in Deutschland, die Bürger für diese Idee zu gewinnen, weil die Politik auch nicht auf die Belange im Detail eingeht und sie nicht die Zeit lässt. Insofern wäre sicherlich eine Empfehlung zu sagen, unterschreibt das 50% durch Energieeinsparung. Wir nutzen die Zeit, dort gezielt anzusetzen, legen das andere erstmal auf Eis. Es gibt ja noch gar keine wirklichen Speicher. Das heißt, jedes Windrad, was gebaut wird, ist ja gar nicht verfügbar. Allein durch die ganzen fehlenden Speichersituationen, wo der Strom gebraucht wird, kann ich ihn nicht hintransportieren. Aber wenn wir es nicht schaffen, auf europäischer Ebene einen einheitlichen Konsens zu finden, und zwar nicht in den Politikern, sondern bei der Bevölkerung, die das alle mittragen, wir haben in Deutschland ja schon den Gegenwind von der Bevölkerung, dann wird diese Energiewende im Chaos enden.
Gut, vielen Dank. Ich muss leider schon zur Schlussrunde kommen, weil wir mit der Zeit am Ende sind. Ein Wort gilt jetzt nochmal dem Umweltminister. Ich habe Sie vorhin ja schon gefragt, Herr Wenzel, wie wollen Sie die Menschen in Zukunft bei den Windenergieplanungen besser mitnehmen?
Mir ist sehr wichtig, das Gespräch zu führen. Mir ist sehr wichtig, frühzeitige Beteiligung, frühzeitige Transparenz, Fehler frühzeitig erkennen und korrigieren. Und da wurden genug gemacht. Einige haben wir diskutiert. Sie haben vollkommen recht, was die europäische Ebene angeht. Wenn wir nur eine deutsche Energiewende machen, dann hätten wir schon verloren. Wir müssen die Europäer überzeugen. Und letztlich ist das Projekt ja angetrieben durch den Klimawandel, der mittlerweile ja weitestgehend unumstritten ist in der Wirkung. Deswegen müssen wir dafür werben, dass nicht nur Europa diesen Weg geht, sondern dass sich die ganze Welt von den fossilen Rohstoffen verabschiedet.
Da kann das aber das Land Niedersachsen nicht so viel tun. Nochmal meine Frage, was wollen Sie tun, um die Menschen besser mitzunehmen? Das ist, glaube ich, das, was hier den Menschen auf dem Herzen liegt.
Wir stehen für jede Debatte zur Verfügung. Auch
Bürgerwindparks, ist das was?
Bürgerwindräder, Energiegenossenschaften zum Beispiel. Die beste Werbung für eine Bürgerwindkraftgesellschaft ist zum Beispiel, wenn sich Bürger zusammentun, wo ein Investor daherkommt und sagt, das können wir viel besser, das machen wir gemeinsam. Und von daher wünsche ich mir, dass solche Initiativen auch künftig stärker sich engagieren im Land. Aber ich sehe natürlich auch Ihre Bedenken, Ihre Befürchtungen, Ihre Ängste um, sagen wir mal, ihren Lebensraum. Und da geht es mir auch darum, das ernst zu nehmen, zuzuhören und zu gucken, was heißt das für die Planung, was heißt das für die Zukunft. Aber immer auch in der Frage vor dem Hintergrund, was sind die Alternativen? Das können wir nicht ausblenden.
Eine Frage möchte ich doch an Sie noch stellen, Herr Wenzel. Sie sind doch selber dabei gewesen, einen Bürgerwindpark in Diemarden aufzubauen, richtig?
Ja.
Hat sich das erwiesen, dass das wirklich eine Idee ist, Menschen besser zu beteiligen, ihnen diese Art von Energie näher zu bringen?
Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, wenn ich das, was ich, sag ich mal, fordere, auch selber vorher mal ausprobiert habe. Deswegen habe ich mich vor 20 Jahren ungefähr mit einem Tausendstel an diesen beiden Windrädern in Diemarden beteiligt. Und mittlerweile sind die wieder abgebaut. Das waren nämlich die ersten, die hier im Landkreis standen. Und darüber habe ich viel gelernt. Und glaube, dass das dazu beigetragen hat, auch viele, viele Erfahrungen zu machen. Ich habe dann meine Anteile an meine Frau abgegeben, als ich in das Ministeramt übernommen habe, weil ich nicht wollte, dass mir hier irgendwelche Interessenkonflikte vorgeworfen werden. Aber diese Erfahrung war für mich ungeheuer wertvoll.
Gut, vielen Dank an den Umweltminister und zum Schluss nochmal an den Sprecher der Bürgerinitiative Pro Bad Rode, Thomas Karl Stiller. Ja, Herr Stiller, was bleibt Ihnen? Was können Sie noch machen? Was planen Sie so für die Zukunft, um die Windräder, die ja möglicherweise 2015 kommen sollen, zu verhindern?
Also ich möchte jetzt nochmal ganz klar an die Politik argumentieren und auch appellieren. Bitte, liebe Leute, Herr Wenzel, auch Sie würden in ein Dorf nicht ziehen, wo 20 Windkrafträder der 200-Meter-Klasse davor stehen. Und die Technologie ist noch nicht so ausgereift, das haben Sie gerne gesagt. Ich sage nochmal als Arzt, ein Gesundheitsrisiko droht und Sie erforscht es nicht. Es gibt Fakten, die werden nicht beachtet dabei. Und ich möchte nochmal sagen, Naturschutzgesetze, wie wir es vorhin gehört haben, Milanhorste werden einfach weggemacht. Und auch hier werden illegal Bäume gefällt, das wissen wir auch. Und das ist nicht in Ordnung. Und das möchte ich nochmal sagen, Energiewende kann so nicht passieren. Sie haben gesagt, europaweit, das ist gut so. Und das muss auch so sein. Irgendwann holen wir unseren Solarstrom aus Griechenland. Irgendwann werden wir Kabel haben, die so lang sind. Wer nach Norwegen Kabel legen kann, kann auch nach Griechenland Kabel legen, weil die haben an 350 Tagen im Jahr Sonne und nur eine Stunde Zeitunterschied.
Herr Stiller, wir sind am Ende der Sendung. Ich würde einfach nochmal bitten, ich habe es ja auch Frau Schmidt-Jochheim schon gefragt, fühlen Sie sich ohnmächtig oder können Sie noch was unternehmen?
Die Ohnmacht kommt, wenn man mit uns nicht redet und wenn man uns keine Stimme gibt. Wir müssen uns die Stimme selber holen hier. Und das ist das, warum vielleicht auch so eine Dynamik und Energie hier drin ist. Wir sagen ganz klar, das, was hier passiert, reduziert kein CO2 und diesen Prozess müssen wir gerecht begleiten. Und im Moment haben wir oft das Gefühl, dass das nicht passiert. Hier ist zu viel und wir müssen es anders verteilen. Und das Erste, was getan werden muss, ist das Sparen von Energie, steht in Ihrem Programm, Herr Wenzel. Und das Zweite, was getan werden muss, ist eine Energiestraße in Deutschland bauen. Sie bauen doch nicht erst das Dach und dann den Keller von einem Haus. Also mit Energiestraßen können wir, und jeder, der nach Hannover fährt, möchte ich noch mal gesagt haben, der wird feststellen, dass komischerweise immer vor Dörfern stehen diese Parks. Warum denn so? Da habe ich die Projektierer von Vattenfall mal gefragt. Die haben mir gesagt, ja, weil da schon Anschlüsse sind.
Statt an Autobahnen, meinen Sie?
Statt an Autobahnen oder in deren Feld. Und schauen Sie sich doch mal an, die Videos, die immer gezeigt werden von den großen Anlagen, zeigen keinen Baum. Dort, wo Bäume und Sträucher sind, sind Fledermäuse, sind schützenswerte Tiere. Und dort ist die Natur. Und wir leben hier in der Natur. Und wir können hier nicht mehr leben, wenn das Ding kommt.
Vielen Dank an Thomas Karl Stiller von der Bürgerinitiative Pro Batterode. Ja, wir sind am Ende angekommen. Das war Jetzt reicht's aus Batterode. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind und dass Sie sich auch so rege beteiligt haben. Besonderer Dank gilt natürlich der Bürgerinitiative Pro Batterode in Gestalt von Thomas Karl Stiller, der Bürgermeister von Adelebsen, Dina Stolweg-Bauer, Klaus Plesier von den Stadtwerken Göttingen und Stefan Wenzel natürlich auch, dem Umweltminister von Niedersachsen. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte. Vielen Dank.